Wir lesen heute Morgen aus dem 5. Kanto, Kapitel 5, Text 20, Übersetzung. Ich glaube, die Devotis vom Kölner Tempel wissen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht, aber für die Gäste unseres dieses Tempels, einschließlich meiner selbst, der Zusammenhang ist, dass Maharaj Rishabdev seine Söhne unterweist und ihnen sagt, dass einer von ihnen, ich glaube es waren 100 Söhne, einer von ihnen, der sollte die Führung dieser anderen Söhne übernehmen. Meine lieben Söhne, ihr seid alle aus meinem Herzen geboren, das der Sitz aller spirituellen Eigenschaften ist. Deshalb solltet ihr nicht wie materialistische, neidische Menschen sein. Ihr solltet euch eurem ältesten Bruder Bharata, der im hingebungsvollen Dienst sehr fortgeschritten ist, anvertrauen. Wenn ihr euch im Dienste Bharatas betätigt, dann wird euer Dienst zu ihm auch Dienst zu mir mit einschließen. Und so werdet ihr die Bürger ganz von selbst regieren. Erläuterung. Sehr interessante Erläuterung. Ich habe die eben schon mal durchgelesen. In diesem Vers weist das Wort Hridaya auf das Herz hin, das auch Udaha, die Brust, genannt wird. Das Herz liegt in der Brust, und obwohl ein Sohn äußerlich mit Hilfe des Genitals gezeugt wird, wird er doch in Wirklichkeit aus dem Herzen geboren. Gemäß der Verfassung des Herzens nämlich nimmt der Samen die Gestalt eines Körpers an. Sehr interessant. Die Verfassung des Herzens bildet also gestaltnerisch den Samen des Mannes. Das ist jetzt eine interessante Frage, ob das ein, sagen wir mal, ich nehme mal an, das wird eine feinstoffliche Form sein, die das umgibt. Wenn man ein Kind zeugt, sollte daher entsprechend dem vedischen System das Herz erst einmal durch die Ritualzeremonie, die als Karbadan bekannt ist, gereinigt werden. Rishabhadevs Herz war immer rein und spirituell. Daher waren alle Söhne, die aus dem Herzen Rishabhadevs gezeugt wurden, dem spirituellen Leben zugeneigt. Trotzdem erklärte Rishabha, dass sein ältester Sohn höher gestellt sei, und er riet den anderen, ihm zu dienen. Allen Brüdern Maharaj Bharatas wurde von Rishabhadev nahegelegt, dem Dienste zu Bharata treu zu bleiben. Es mag sich die Frage stellen, warum jemand an Familienmitgliedern hängen sollte, wenn doch am Anfang geraten wurde, nicht an Heim und Familie zu haften. Es wird jedoch auch empfohlen, einem Mahijan, jemanden, der spirituell sehr fortgeschritten ist, zu dienen. Mahatsevam Dvaram Ahaur Vimukte und Mahiya Shampada Rajobisheka. Indem man dem Mahat, dem erhabenen Gottgeweihten, dient, öffnet sich einem der Weg zur Befreiung. Die Familie Rishabhadevas sollte nicht mit einer gewöhnlichen materialistischen Familie verglichen werden. Maharaj Bharata, der älteste Sohn Rishabhadevs, war besonders erhaben. Aus diesem Grunde wurde den anderen Söhnen empfohlen, ihm zu seiner Freude zu dienen. Dies sollte ihre Pflicht sein. Der höchste Herr unterwies Bharata Maharaj, das Oberhaupt des Planeten zu werden. Dies ist auch der wirkliche Plan des höchsten Herrn. In der Schlacht von Kurukshetra können wir sehen, dass Krishna Maharaj Yudhishthira zum höchsten Kaiser über diesen Planeten machen wollte. Es war niemals Krishnas Wunsch, dass Duryodhana diese Stellung eingenommen hätte. Wie im vorherigen Vers erwähnt wurde, ist Rishabhdevs Herz Hridayam Yatra Dharma. Was Dharma ist, wird auch in der Bhagavad Gita erklärt, nämlich sich der höchsten Persönlichkeit Gottes zu ergeben. Um Dharma Paritranaya Sadhunam zu bewahren, möchte der Herr immer einen Gottgeweihten als Herrscher über die Erde sehen. Auf diese Weise funktioniert alles zum Nutzen eines jeden. Sobald ein Dämon über die Erde herrscht, wird alles in ein Chaos verwandelt. Wie war? Gegenwärtig ist die Welt dem demokratischen Vorgang zugeneigt. Doch die Menschen sind von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft verunreinigt. Deshalb können sie auch nicht die richtige Person wählen, um die Regierung zu führen. Der Präsident wird durch die Stimmen unwissender Shudras gewählt und als Folge davon wird ein Super-Shudra zum Präsidenten ernannt, wodurch sogleich die ganze Regierung verdorben wird. Wenn die Menschen die Prinzipien der Bhagavad Gita strikt befolgten, das ist ein Konjunktiv, wenn die Menschen die Prinzipien der Bhagavad Gita strikt befolgen würden, würden sie einen Menschen wählen, der ein Geweihter des Herrn ist. Es gäbe dann automatisch eine gute Regierung. Rishabhdev empfahl daher Maharaj Bharata als Kaiser dieses Planeten einzusetzen. Einem Gottgeweihten zu dienen bedeutet, dem höchsten Herrn zu dienen, denn der Gottgeweihte ist der Vertreter des Herrn. Wenn ein Gottgeweihter die Verantwortung besitzt, ist die Regierung für jeden angenehm und nützlich. Wir wollen uns ganz kurz noch einmal den Zusammenhang vergegenwärtigen. Maharaj Rishabhdev ist eine Inkarnation Krishnas und hatte 100 Söhne gezeugt und wollte sich dann aus seinem Leben als Kaiser zurückziehen und vorher einen seiner Söhne, den Maharaj Bharata, installieren oder einsetzen im Amt des Regenten. Und er gibt dann noch, bevor er jetzt aufbricht, ein paar Unterweisungen an seine Söhne. Wichtige Unterweisung für jemanden, der den Pfad der Befreiung gehen möchte. Aber hier kommt er eigentlich zu einer pragmatischen Unterweisung. Er hat davor, soviel ich weiß, davor viele spirituelle Unterweisungen gegeben. Hier sagt er nur, wie er sich die zukünftige Regierung vorstellt und bittet seine Söhne, seinen Wünschen nachzukommen. Ich habe diese Unterweisung mal täglich gelesen. Es hieß, also da gibt es in der Erläuterung einen Text, der sagt, dass diese Unterweisung besonders für Menschen, die in den Lebensstand der Entsagung treten, gemeint sind. Ich werde euch gleich ein bisschen vorlesen, wie so der Klang dieser Unterweisung ist. Es sind sehr, sehr schöne Unterweisungen. Ich tue das mal hier einmerken. Gut, so der erste Punkt, der hier von Wichtigkeit ist, ist, dass Maharaj Rishabhdev eine verblüffende Feststellung macht über seine Söhne. Er sagt, ihr seid aus meinem Herzen geboren. Normalerweise sind wir in dieser Welt das ist eine neue, sagen wir mal so, eine neue Information. Kinder sind aus dem Herzen geboren. Die Eltern von Kindern würden hier sagen, well, also das ist jetzt eine neue Information. Wir haben jedenfalls unsere Kinder auf dem herkömmlichen Weg geboren, und das heißt durch Zeugung. Wieso kann man davon sprechen, dass Kinder aus dem Herzen geboren sind? Aus dem 10. Kanto des Bhagavatams kriegen wir hier eine Antwort. So, dass Vasudev, der Vater Krishnas, lange über Krishna meditierte, und dass Krishna dann in sein Herz hineinkam, als ein Bild, er visualisierte Krishna sozusagen, und er sprach dann zu seiner Frau, und Krishna ging dann also durch Maharaj Vasudev in das Herz von Devaki und von da dann in den Leib. Interessant, ne? Prabhupada sagt, das ist gleichbedeutend mit dem Prozess der Einweihung. Wenn wir eingeweiht werden durch einen echten spirituellen Meister, wird die Aufgabe des spirituellen Meisters und unsere Aufgabe eine ganz besondere sein. Wir hören das heilige Mantra von ihm, und dann geht das in unser Herz hinein, und dann werden wir in dieser Weise ermächtigt. Das ist der Vorgang der Diksha. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir von einem spirituellen Meister ein Mantra bekommen. Da werden wir innerlich, könnt ihr sagen, im Herzen spirituell befruchtet, wenn ihr so wollt. Da kommt eine neue Frucht hinzu. Wie in der Zeugung eine Leibesfrucht hinzukommt in den Mutterschoß, so kommt durch die Einweihung eine spirituelle Frucht ins Herz des Schülers, der ein echter Schüler ist. Auch bei Nanda Maharaj war es ähnlich. Nanda Maharaj war schon sehr, sehr alt, über das Alter hinaus, wo Kinder gezeugt werden. Und er war aber sehr traurig, da er kinderlos war. Und es wird beschrieben, dass er dann eines Tages ein Ekadasi einhielt, einen bestimmten Ekadasi. Also er hat jeden Ekadasi eingehalten, aber an diesem besonderen Ekadasi hat er besondere Gelübde auf sich genommen. Und dann ist plötzlich das Wunder geschehen, dass er in seinem Inneren, in seinen Träumen erstmal, die wunderschöne Form Krishnas immer sah. Und er hielt sich mit Yashoda, und Yashoda sagte, ich sehe auch diese wundervolle Form, diesen wunderschönen Jüngling, der mich anlächelt. Und ihr könnt daraus verstehen, Krishna war im Herzen Nanda Maharaj drin und ging jetzt in das Herz von Yashoda. Sehr, sehr schön eigentlich. Ne? Und so sagt Rishabdev auch zu seinen Söhnen, sie sind im Herz geboren. Ich habe mit einer sehr spirituellen Mutter einmal gesprochen, mit mehreren spirituellen Muttern, und die haben mir gesagt, dass im Augenblick der Empfängnis sie ihr Kind schon sahen. Dieses Kind hat sich schon vorher, ein paar Tage vorher angekündigt, und das haben sie gesehen, und es war also in ihrem Herzen drin. Und dann ging es erst in den Mutterleib hinein. Deswegen ich das hier sage, ich glaube, dass manche Devotees, die nicht gewohnt sind, so offen über diese Dinge zu sprechen und eher, so wie im westlichen Bereich, das so ein bisschen tabuisieren, obwohl jeder maßlos interessiert ist daran. Mir geht es darum, dass die wirkliche Realität eine Realität ist, die im Herzen ist. Nicht so sehr, die im Äußeren ist. Wenn Krishna zum Beispiel seine Devotees betrachtet, betrachtet er nicht so sehr die Devotees, das Äußere von Devotees, sondern mehr die Motivation. Krishna sagt sogar, dass ihm das Äußere, wenn es darum geht, ein Devotee zu bewerten, nicht so wichtig ist. Er sagt im 9. Kapitel der Gita, dass selbst ein Devotee, der äußerlich gesehen verabscheuenswerte Tätigkeiten ausübt, als Heiliger anzusehen ist, wenn er sich auf dem richtigen Weg befindet. Was bedeutet das, auf dem richtigen Weg zu sein? Auf dem richtigen Weg zu sein bedeutet, dass man die Motivation von Bhakti verstanden hat, nämlich den Herrn mit Liebe zu dienen. Man will das, das ist die Absicht. Selbst wenn man äußerlich manchmal fehlt und Fehler macht, solange diese Absicht da ist, sagt Krishna, Sadhu eva samantavya, ist er als Sadhu, als große Seele, als Heiliger zu betrachten. Im 11. Kanto des Srimad Bhagavatams spricht Krishna über diesen Punkt, der ihm anscheinend sehr, sehr wichtig ist, noch einmal zu Uddhava. Er sagt zu Uddhava, dass er absolut davon absehen muss, ein Devotee nach äußeren Maßstäben zu messen. Und er spricht von einem Devotee, der also ein gespaltenes Herz hat. Wir würden dazu sagen, ein zerrissenes Herz in unserer deutschen Sprache. Also der Devotee will einerseits das, aber er tut immer das andere. Kennt ihr das von euch? Also man will Krishna-Bewusstsein machen, aber man tut etwas ganz anderes. Ich habe gerade vor einiger Zeit mit einem Devotee gesprochen, der also aus dem Hippie-Hintergrund kam. Und wirklich Krishna-Bewusstsein praktizieren wollte. Und der kam dann mit Tränen überströmt zu mir und sagte, also ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich will ja Krishna-bewusst sein, aber ich habe jetzt, ich rauche immer heimlich und mir rutscht auch hin und wieder ein, wie nennt man das in der Hippie-Sprache, ein Hanfstängel dazwischen. Und der mich also anschaute, wie jemand, der also jetzt ein besonders heiliges Donnerwetter erwartet. Erstmal ist das eine meiner Unarten, niemals das zu tun, was Leute von mir erwarten. Aber das Zweite ist, ich habe ihm gesagt, ich weiß nicht, ob du Bhakti richtig verstanden hast. Natürlich ist das nicht gut, das weißt du auch. Darüber brauche ich jetzt nicht zu sprechen, über was Berauschung im feinstofflichen Körper ausrückt. Das ist also ein kindhaftes Auftreten. Also ich hatte ein bisschen mehr an Intelligenz zugetraut. Das stimmt schon. Aber deine Motivation ist, soweit ich sehe, in Ordnung. Du leidest schrecklich darunter. Ich werde dir jetzt also nicht den Gefallen tun, dich jetzt ordentlich zurechtzuweisen. Das tust du bereits selber mit dir. Und bitte mach das weiter. Du bist selber dein stärkster Richter, wie ich sehe. Aber ich möchte jetzt in unserem Gespräch einen Punkt bringen, den du wahrscheinlich noch nicht verstanden hast. Dass du nicht verstanden hast, dass das nicht gut ist, sehe ich. Jetzt will ich dir mal einen anderen Punkt noch machen. Solange du die Motivation hast, Krishna mit Liebe und Hingabe zu dienen, werden diese alten Anhaftungen irgendwann weggehen. Krishna selber bewertet seine Devotees anders. Im 11. Kanto, 20. Kapitel, Text 27, oder? Das ist die einzige Nummer, die ich mir noch merken kann. Da heißt es, da sagt Krishna, spricht Krishna von einem zerrissenen Devotee wie dir. Er sagt, mein Devotee weiß, dass Sinnbefriedigung ein erbärmliches Ende mit sich bringt. Man ist nicht zufrieden. Trotzdem kann mein Devoti noch nicht ablassen von der Sinnenbefriedigung. Das macht aber nichts. Mein Devoti sollte voller Freude bleiben, sagt Krishna. Denn solange er weiter hört und chantet über mich, wird er mit großer Sicherheit transzendale Anhaftung zu mir entwickeln. Nicht? Also Krishna schaut ein bisschen tiefer als nur das Äußere, ob jemand äußerlich den Superritus hinlegt und die tollen Äußerlichkeiten mit sich bringt, toll geschäft, gut gekleidet, saubere Wäsche und so weiter. Krishna schaut durch all diese Dinge hindurch und geradewegs ins Herzen seines Devotees. Ich möchte jetzt euch darauf hinweisen, dass das Krishnas Sicht ist. Krishna schaut, was ist in deinem Herzen. Das heißt natürlich, wenn da Ödland ist, Wüstenland, kein Spur von Denken an Krishna, keine Spur von Liebe, dann kannst du dich super äußerlich zurecht machen und die ganze Welt beeindrucken, außer die wichtigste Person, nämlich Krishna. Das hat auch einen Rückschluss mit sich zu bringen. Der eine ist, dass ein Devotee, der dem Laufen Fehler unterlaufen, der aber trotzdem im Herzen dieses Motiv hat, Krishna zufriedenzustellen, dass der sich keine Gedanken machen muss. Das andere, was es aber auch heißt, ist, dass ein Devotee, der äußerlich alles hinlegt und niemals an Krishna denkt oder Krishna zufriedenstellen will, er verpasst den Punkt. Er macht eine Maskerade, ein Kölner Karneval aus seiner Spiritualität. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Devotees, die hören, dass das Äußere nicht so wichtig sind, denken, oh, jetzt können wir durchatmen. Aber ich persönlich interpretiere diesen Satz, dass das Äußerliche nicht so wichtig ist, ganz anders. Ich denke, oh, jetzt müssen wir anfangen, spirituelles Leben zu praktizieren. Also, ich glaube, in der Hare Krishna Bewegung wird dieser Satz, das Äußere ist nicht so wichtig, manchmal falsch verstanden. Dann sagen auch die erzkonservativen Kräfte, von denen es ja genügend gibt in einer Bewegung, es gibt da unterschiedliche Schichtungen. Oh, der Maharaj ermutigt jetzt alle, man braucht sich nicht so anzustrengen. Das ist aber eine Fehlinterpretation. Gerade weil das Innere so wichtig ist, kommen wir mit der einfachen Methode nicht durch, dass wir uns äußerlich zurecht machen. Das kann jeder. Das seht ihr. Also das kann jeder. Es gibt Filmschauspieler, die spielen Devotees, nicht? Und so weiter. Worum es geht, ist das Herz. Und das können nur die etwas tiefsinnigeren Menschen. Aber genau hier geht Bhakti oder spirituelles Leben los. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer ein gewisses Befremden gehabt, als die Devotees über die Prediger mit der Schere, also die Leute abgeschäft haben, wo das also der das Predigen fast darauf hinaus lief, ob schäfst du ab oder nicht? Viele Leute haben dann gesagt, unter dem Druck der überzeugenden Argumente, dass materielles Leben nicht so gut ist, nein, da will ich nicht Mitglied der materiellen Gesellschaft bleiben, und haben dann gesagt, ja, ich schäbe ab. Aber das sind Eintagsfliegen geblieben oder Einjahresfliegen oder Zehnjahresfliegen. Wo es drauf ankommt, ist wirklich, dass man im Herzen losgeht. Dass man im Herzen eine Veränderung macht, eine Transformation. Der Sufi-Dichter spricht davon auf seine, sagen wir mal, zum Nachdenken provozierende Art und Weise. Die Weintraube will zum Wein werden. Was er damit meint ist, dass das Herz, das unreife Herz, also süß werden soll für Krishna. Nicht? Also voll mit Gedanken an Krishna. So, Maharaj Rishabdev gibt jetzt, um diese innere Wandlung zu machen, ein paar wunderschöne Unterweisungen. Interessiert euch das Thema oder wollen wir lieber über Rasierklingen sprechen? Wie man also äußerlich Veränderungen herbeiziehen. Was ist die beste Rasierklinge? Wie können wir äußerlich am besten dastehen? Hier kommt jetzt die innere Rasierklinge. Die ist ein bisschen intensiver. Hier geht es bei dieser Rasierklinge oder bei diesen Sachen, geht es um eine Reihe von Unterweisung, wie man am besten das falsche Ego überwinden kann. Solange das falsche Ego im Herzen gegenwärtig ist, kann sich nicht eine wirkliche Transformation im Herzen ergeben. In einem Werk Madhurya Kadambini wird darüber gesprochen, was eigentlich die Transformation des Herzens bedeutet, und ich glaube, das hilft uns, kann uns sehr helfen, das zu verstehen. Es ist im letzten Teil dieses wunderbaren Anleitungsbuches, wo es heißt, dass im Materienleben das Herz denkt ich, und eine materielle Identifizierung mit diesem Ich verbindet, und mein. Das bin ich. Ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Amerikaner oder ich bin ein Super Hare Krishna. Und mein ist, das sind meine Vorstellungen, das ist mein Besitztum und so weiter. Der Devotee jedoch, der spirituell ist, fortgeschritten ist, denkt, ich bin ein Diener Krishnas und Krishna ist mein Herr. Das ist also eine richtige Umwandlung in der Begriffswelt der Identität und auch der Identifizierung vonstatten gegangen. Und Rishabdev sagt jetzt, wie das geht, wie man da hinkommt. Er sagt, als erstes sollte man einem spirituell fortgeschrittenen spirituellen Meister annehmen und ihm Dienste darbringen. Seht mal, wenn man Dienst tut, tut man sich im Grunde genommen auf die Person, die man dient, einstellen. Und durch diese Einstellung geschieht etwas Besonderes im Herzen. Es es kommt zu so einer Angleichung. Habt ihr schon mal gemerkt, bestimmt es gibt ja auch in unserer Bewegung verschiedene spirituelle Meister und man kann irgendwie deren Schüler, die richtige Schüler sind, erkennen daran, dass die ziemlich so die Eigenschaften auch des Virtual Meisters annehmen. Mir ist das so aufgefallen an den Schülern von Satswarup Maharaj. Die sind alle so sagen wir mal, so transparent und so rechtschaffen und so. So, nicht? Und auch, ich kann es auch sehen an den Schülern von Radhanath Maharaj. Nicht? Die nehmen so Eigenschaften an, sodass man weiß, ja, du bist wahrscheinlich ein Schüler von Radhanath Maharaj. Das ist etwas, was ganz natürlich im Vorgang des Dienens geschieht. Eine Art Angleichung. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass die ganz genau so gleich werden. Nicht? Aber da sind sind bestimmte Eigenschaften, wird man einfach übernehmen. Das sieht man auch bei älteren Ehepaaren. Das ist jetzt nicht ein durchweg spirituelles Phänomen, sondern da dient der Mann der Frau und das sieht dann so ein bisschen so aus, nimmt sich so die nimmt so die Idiosynkrasies an, nicht? Die eigentümlichen Verhaltensweisen, Ausdrucksweisen. Ich habe im Kölner Tempel gesehen, dass es das ein Devotee hatte so eine bestimmte Auftrittsweise, die er sich angewohnt hat. Und ich sehe in zwei anderen Devotees genau die gleiche Ausdrucksweise. Da ist eine Angleichung da. Es tut mich immer mit einem bestimmten Schmunzeln erfahren, denn ich finde diese bestimmte Art gar nicht spirituell oder gar nicht wertvoll für spirituelle Leben. Aber es ist, man sieht das, ich will jetzt nicht über soziale Beobachtung machen, wir sehen das auch in der Institution oder in der Bewegung, dass bestimmte Angleichungen kommen. Mir ist zum Beispiel heute aufgefallen, man sagt so, Haribol, eine neue Kultur entsteht. Die kommt aus Chopati, diese Kultur. Nicht? Da ist ja schön, das finde ich sehr schön. Also, aber auch andere Dinge kommen, sodass man die Hare Krishnas irgendwann, die so zusammen sind, auch immer so erkennen kann. Du musst ein Hare Krishna sein. Ich sehe das an ohne Frisur. Nicht? Weil Angleichung steht, geschehen. So deswegen sollen wir, weil das soziales Verhalten ist, das passiert in allen Gesellschaftskreisen, überall, sollten wir unbedingt einen erhabenen Paramahansa, einen spirituell fortgeschrittenen spirituellen Meister dienen. Und dann werden wir gute spirituelle Eigenschaften annehmen, die uns anfangen zu prägen. Das ist ein soziales Verhalten, das geschieht bei jedem. Stellt euch das doch nur mal vor. Ganz Deutschland hat zu einem Zeitpunkt dem Adolf Hitler gedient. Die wurden dann alle so, haben plötzlich alle haben gesprochen über Lebensraum, Entlösungen. Was haben die noch gesprochen zu der Zeit? Heil. Ja, er hieß eigentlich mit richtigem Namen Schickelgruber. Heil Schickelgruber hätten sie eigentlich sagen sollen. Das ist ein österreichischer Name. Und haben das so richtig haben die Verhaltensweise angenommen. Wenn ich heute mit meinem Vater darüber spreche, der kann sich das nicht mehr vorstellen, was da geschehen ist. Psychologisch sagte C.G. Jung dazu, dass Hitler hat es verstanden, den primitiven unterbewussten Strömungen der Deutschen nachzukommen und ihnen genau das zu sagen, was sie hören wollten. Der Deutsche hat, so sagte C.G. Jung, das gefällt wahrscheinlich den materiellen Menschen nicht so sehr, eine Art Minderwertigkeitskomplex, der kleine Bruder-Syndrom, der immer zu spät kommt und nicht sich realisieren kann. Und Hitler hat halt gesagt, ihr seid die Besten. Oh, endlich. Nicht? Und also das sind alles sehr gefährliche Dinge und die Heiligen Schriften wissen eben davon und sagen, dien deswegen einem spirituell Fortgeschrittenen. Du wirst wahrscheinlich immer dienen und wirst dann Leute, also dir Dinge annehmen. Deswegen versuche einem Paramahansa, einem fortgeschrittenen Seele zu dienen. Dann spricht Rishabhdev darüber, über etwas anderes. Auf diese Weise solltet ihr euer Vertrauen und eure Liebe in mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, setzen. Ein Menschen könnt ihr darin beurteilen, was sein Ideal ist. Das Lebewesen wird in der Gita beschrieben als Shraddho Mayam Purushaha, das heißt, im Herzen des Purushas ist ein bestimmtes Shraddha. Purusha ist die Seele, ein bestimmtes Vertrauen. Grundsätzlich wird das Vertrauen in vier Kategorien eingeteilt. Tamasi, Shraddha, Rajasi, Shraddha, Sattvik, Shraddha und dann Vasudev, Shraddha. Ein Mensch, der in Tamagun ist, in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, hat Vertrauen darin, wenn ich unwissende Tätigkeiten ausübe, geht es mir gut. Das sind die Stammtischbrüder zum Beispiel. Die gehen abends in die Kneipe, haben sich die ganze Zeit gefreut, dann können sie ihrer entsetzlich zerworfenen Ehe entgehen und setzen sich dahin und trinken und sind in Tamagun. Tamagun heißt, dass man Vertrauen hat, dass adhamische Tätigkeit mich weiterbringt. Drogen nehmen und so weiter. Man denkt, das bringt mich weiter. Das war zu der Hippie-Zeit. Also kommen manche von euch aus der Hippie-Generation? Ich komme leider daher. Also das. Wisst ihr, woher der Begriff Hippie kommt? Von Hip, Hüfte. Hip. Das waren die Leute, die Opium, das waren in China, wurde dieser Begriff geprägt, weil die Opiumraucher lagen immer auf der Hüfte den ganzen Tag. Ne? So ein Hippie ist jemand, der auf der Hüfte liegt. Tamagun zu Deutsch gesagt. Ne? Ja. Dann gibt Rajagun, das ist sehr verbreitet, auch in unserer Gesellschaft, also unserer ISKCON-Gesellschaft, dass man wirklich Schrader hat, Glauben hat, dass man durch die Tätigkeiten, durch leidenschaftliche Tätigkeiten sein Leben verbessern kann. Also ich habe das bei mir festgestellt, dass ganz tief im Inneren bin ich immer unzufrieden, wenn ich nicht total mich anstrenge und etwas mache. Da gibt's nie Ruhe im Herzen, niemals Ruhe im Geist. Weil es ist irgendwie so drin gekommen, ich nehme an durch eine Fehlerziehung, dass du musst also deinen Wert beweisen durch dein Tätigsein. Wenn man jemanden fragt auf dieser Ebene, wie geht's, dann sagt er, ja, mit dem Restaurant geht's gut. Ich habe dich gefragt, wie es dir geht. Aber das ist eine so gleiche, das ist eine so große Identifizierung mit dem Projekt da und dieser Erscheinungsweise des Aufbauens, nicht, der Kreation. Das ist also ein Rajasika Shraddha. Ein Sattvik Shraddha ist, dass man Vertrauen in die geistigen Dinge hat. Ich bin ewige Seele, ich bin ein Teil ich bin ein Teil Gottes, Gott kontrolliert alles. Ach, da wird man ruhig. Ach, Krishna kontrolliert alles. Kennt ihr das, dieses Gefühl, wenn man dann plötzlich zu diesem Shraddha kommt? Es ist meistens am Ende eines Lebens, wo man dann sagt, oh, eigentlich ist alles in den Händen Gottes. Alles in den Händen des Herrn. Oder auch am Ende eines Monats, oder auch am Ende eines Tages, oder am Ende eines Fehlers, kommt dieses sehr oft. Oh, Krishna. Oh, Krishna macht alles. Oh. Und das Herz öffnet sich, und es wird wohl ums Herz, nicht? Auf Sankirtan merkt man das manchmal, man arbeitet und arbeitet und schuftet und kommt nicht durch und man wird immer verworrter und immer verkrampfter und immer weniger Leute gucken einen überhaupt an, wenn man sie nähert. Und dann kommt diese Wandlung im Gemüt. Warum tue ich nicht einfach ein bisschen Vertrauen in Krishna haben, dass er die Leute schickt, denen er das virtuelle Wissen geben will. Und plötzlich ist man entspannt und plötzlich geht's auch irgendwie. Ne? Und die höchste Form des Shraddhas ist Vasudev Shraddha, dass man einfach ganz und gar Vertrauen hat in Krishna. Das ist eine sehr hohe Stufe. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat einmal davon gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass er ein ganz bedeutender Astrologe war. Er hat ein Werk geschrieben, die Surya Siddhanta heißt dieses Werk, was noch immer als ein maßgebendes Werk im Bereich der Astrologie gemacht wurde, also angesehen werden wurde. Später hat er diese Sache entsagt und ist ganz auf die Seite des wie soll man das ausdrücken, hat nur noch über Krishna Bhakti gesprochen. Und er wurde dann manchmal gefragt, ja, was die Zukunft wohl bringen würde. Er hätte das leicht astrologische Kalkulation einstellen können, aber er sagte, was immer Krishna will. Es ging so weit, dass er manchen Schülern, die ihn nach der Zukunft fragten, nach der näheren Zukunft, wirst du heute Abend im Stadtpalast eine Vorlesung geben? Dann sagte er darauf als Antwort, wenn Krishna es will. Und meinte das total, nicht? Dass sich alles unter Krishna, selbst die Gestaltung des Abends unter Krishnas Obhut befand. Nicht? Das war jetzt nicht ein, wenn wir das sagen würden, wäre das vielleicht eine unhöfliche Äußerung. Nicht? Keshava gibt es heute Prasadam? Und er antwortet, denn wenn Krishna es will, dann würden wir sagen, hör mal, machst du jetzt keine Anstrengung, uns hier zu speisen? Nicht? Aber Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur war auf einer ganz anderen Bewusstseinsstufe. Und für ihn war das die Wirklichkeit, wenn Krishna das will. So, das sagt er also, euer Vertrauen sollte und eure Liebe in mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, gesetzt werden. Ihr solltet Abstand nehmen von Sinnbefriedigung und die Dualität von Freude und Leid, die genau wie der jahreszeitliche Wechsel von Sommer und Winter ist, erdulden. Ja. Erinnert euch das an einen bestimmten Vers aus der Gita? Krishna spricht hier darüber. Matraspasha stukoteya shitoshna sukadukada agam und so weiter, agamapaino und so. Was kann das für uns bedeuten? Glück und Leid zu dulden. Das ist eine bestimmte Übung. Wenn ein die Glück und Leid sind zwei sehr entgegengesetzte, extreme Gefühlsäußerungen oder Emotionen. Und Emotionen sind etwas sehr Interessantes. Wir haben darüber ein langes Seminar gegeben. Emotionen kann man nicht vermeiden. Die kommen. Die Emotionen sind aus einem psychologischen Betrachtungswinkel gesehen immer nur sehr kurz. Das ist ein ganz kurzes, die kommen ganz kurz auf. Ich sehe etwas und habe ein Gefühl der Anziehung dazu. Oder ein Gefühl der Ablehnung, starken Ablehnung. Das passiert innerhalb von Sekunden. Dann sind die vorbei, sind wie Blitze. Das war schon. Doch, der Geist hält diese Emotion fest. Und so kommen aus bestimmten Emotionen dann langanhaltende Gefühle, aus denen dann bestimmte Lebenseinstellungen kommen und so weiter. Glücklich zu sein ist meistens eine relativ kurze Sache oder richtig intensiv zu leiden. Aber der Geist fängt an, diese Emotionen, die nur so ganz kurz sind, festzuhalten. Und dann findet wieder so etwas wie eine Angleichung statt. Das heißt, der Geist nimmt diese Emotion auf und lässt sie, pflegt sie weiter. Und es werden dann zu Stimmungen, erstmal Stimmungen und Einstellungen. So ein Mensch, der im spirituellen Leben Fortschritt machen will, muss unbedingt, Prabhus, das ist so wichtig, lernen, diese Emotion zunächst einmal zu erkennen. Wir sehen sie ja meistens nicht. Also wir fühlen plötzlich nur so ein Gefühl des Widerwillens oder der Freude oder der Depression und fragen uns, wo kommt denn das Leid her? Das kommt von so einem kleinen Blitz, so einem kleinen Emo-Blitz. Ne? Aber weil wir das nicht, nicht Viveka angewandt haben, das heißt das Unterscheidungsvermögen der Intelligenz, ist uns das entgangen oder können wir das nicht analysieren. Und das wird dann plötzlich zu Stimmungen und Einstellungen. Deswegen wird gesagt, sollten wir den Geist unbedingt mit spirituellen Gefühlen und spirituellen Emotionen, und die dann Stimmung werden, prägen. Das ist ganz wichtig. Deswegen kommen wir morgens zusammen, diskutieren. Vorlesungsgebende bemühen sich irgendwie, irgendwann immer das Herz ihrer Zuhörer zu treffen, peng, damit da was geschieht. Das ist ja nämlich ein Nachdenken und ein Auseinandersetzen im eigenen Leben mit den Themen. Sind sehr schöne Unterweisungen. Ich lasse es mal bei diesen Unterweisungen. Wenn sie euch liegen, wenn ihr gerne solche spirituellen Unterweisungen hören, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber einige werden vielleicht ein Interesse haben. Das fünfte Kanto, fünftes Kapitel, Text 10 bis 13. Eine Sache, die ich noch zum Schluss sagen möchte, ist, das waren also Unterweisungen zum spirituellen Fortschritt, wie wir nämlich das Ego überwinden können. Eine Sache, die mir noch auffällt, ist, als Maharaj Rishabdev einen seiner Söhne als in das Kaiseramt einsetzte, bat er seine anderen Kinder, diesen Sohn zu unterstützen und ihn zu dienen. Er tat dies vermutlich auch, weil in dem Lebewesen immer die Neigung ist, neidisch zu werden, wenn ein anderer ein besseres Ergebnis hat. Man ist neidisch. Man denkt, der hat jetzt mehr von dem, was ich eigentlich auch möchte. Maharaj Rishabdev wollte das nicht. Er hatte zu seinen Kindern gesagt, ihr solltet mit dem zusammenarbeiten. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr mit großer Sicherheit mich zufriedenstellen. Und Prabhupada hat uns auch zu der damaligen Zeit, als er noch auf dem Planeten war, immer wieder das eingeschärft. Er hatte einige seiner Schüler in sehr verantwortliche Positionen hineingesetzt und hatte dann uns immer gebeten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und hatte gesagt, wenn ihr das tut, arbeitet ihr mit mir zusammen. Das war ein ganz wichtiges Prinzip unserer Bewegung. Ich glaube, es geht ja auch gar nicht anders. Stellt euch vor, jeder der 5000 Schüler hätte sich in allen Belangen an Prabhupada gewandt. Der hätte ja gar nichts anderes mehr machen können, als Briefe beantworten. Selbst das hätte er wahrscheinlich nicht also wie soll man das schaffen? Nicht? Und so hat Prabhupada dann Schüler natürlich eingesetzt, die Antworten geben sollten und so weiter. Eine spirituelle Bewegung wird auch durch dieses Prinzip getragen, dass wir einfach mit den Devotees, die eine, ich will mal sagen, führende Rolle einnehmen, dass wir ihnen nicht etwa neidisch verschiedene Hindernisse in den Weg stellen, sondern dass wir versuchen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Es ist mir richtig aufgefallen, dass er zu seinen Söhnen sagt, also bitte akzeptiert jetzt den Maharaj Bharata, dient ihm, wenn ihr ihm dient, dient ihr mir. Das ist ein sehr, sehr wichtiges spirituelles Prinzip. So, Hare Krishna, da bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen. Es ist nur ein vorläufiges Ende, also nicht ein endgültiges, weil ich noch sehen möchte, ob ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen spirituellen Themen habt, die euch bewegen und berühren über die Woche oder die auch zu den angesprochenen Themen kreisen habt. Die meisten Menschen in diesem Zeitalter, dem Kali-Yuga, werden einer unglaublichen Flut von negativen Dingen ausgesetzt. Also wirklich, unsere Zivilisation gerade im Westen hat so wenig wirklich inspirierende Faktoren. Es geht immer um tamassische oder rajasische Kultur und die das Herz nicht zufriedenstellen kann. Und das ist unglaublich, was da so auf einen zukommt. Bhakti Tirtha Maharaj hat das einmal so ausgedrückt, dass wenn man ganz unschuldig in einem Bus fährt, da gibt es Leute mit solchen Problemen Leute, die... Man merkt es irgendwie. Fahren manche von euch Busse oder S-Bahn? Nicht mehr so. Ja. Merkt ihr, das ist manchmal so. Und wenn man dann da so reinkommt so und die Leute gucken einen auch an, was da durch die Blicke alles kommt. Es muss ja schlimm sein manchmal für Mataji's. Also was da so... Ich stelle mir das mal vor. Eine Mataji so. Aber auch für männliche Menschen. Also Ich empfinde das sehr, sehr stark, weil ich so ein Sensibler bin. Ne? Ich merke es manchmal, wenn ich gebe ja oft Vorlesungen, jetzt in Nicht-Devoti-Kreisen, was du da so erlebst, wenn du den Leuten die Leute so anguckst, dann kommst du richtig manchmal verlierst du da in roten Fahren. Deswegen nehme ich normalerweise Notizen, wenn ich Vorlesungen nehme. Das ist so, Bhakti Tirtha Maharaj sagt, es ist so, als würden feinstofflich Steine auf dich geworfen werden. Auf den feinstofflichen Körper. Ne? Und er sagte, wenn man auch durch die Stadt geht, dann kommt die Kinoreklame. Nicht? Er umarmt sie in leidenschaftlicher Art und Weise. Nicht? Oder er haut jetzt mit einer Kreissäge dem anderen das Ohr weg. Nicht? Und also solche anspruchsvollen Themen sind ja durchaus thematisiert in den Kinos. Nicht? Und so. Und da kommt so wahnsinnig viel Negativität im Kali-Yoga auf einen, dass der normale Mensch das gar nicht verarbeiten kann und deswegen sehr oft negativ beeinflusst ist. Sehe ich auch sehr oft unter unseren Devotees. Also ich bin ja so einer, dem wird immer alles gesagt. Ne? Ja, vielen herzlichen Dank. Der hört sich das alles an. Da ist so viel Negativität. Und das kommt nicht unbedingt nur von den Menschen, sondern das nehmen die hilflos auf, weil das ist einfach diese Atmosphäre, die da ist. Die wissen auch nicht, woher kommt denn das eigentlich? Das ist, weil die ständige Bombardement da ist. Ne? Und deswegen haben viele auch so negative Gefühle, Keshava. Da gibt es richtig psychologische Forschung. Nach einer Forschung, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ernst nehmen kann, hat der Mensch am Tag 32.000 Gedanken. 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du 32 zählen solltest, wirst du wahrscheinlich den ganzen Tag am Zählen. 32.000, oder? Wie lange dauert es, bis du nach 1.000 gezählt hast? Katrin, hast du das schon? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5.
Stunden für 1.700.
Ja. Also 2,
Das ist richtig, also so richtig. Und die meisten Gedanken, hört euch das jetzt mal an, sind absolut unbrauchbar für das Wohlbefinden eines Durchschnittsmenschen. Sind einfach schädlich, negativ, sind Muster, Schallplatten, die sich immer wiederholen. Ich bin nicht genug, keiner liebt mich. Oder dass man immer an so einem Problem bleibt. Dieses Problem, ich habe Hausausschlag, ich habe Hautausschlag, ich habe Hautausschlag, ich habe Hautausschlag. nicht? Oder was immer da so ein Problem ist. Nicht? Und das kann so heavy werden. So düster und dunkel, dass man plötzlich im Geiste tauchen dann Stricke auf oder Fallbeile oder Guillotine und so weiter. Nee, also, dass man richtig, richtig, richtig Schaden nimmt darunter. Also richtig heavy Schaden nimmt. Und das ist eben bei Leid. Dass man da so anhaftet an diesem Leid. Wir sind umgeben von wirklich einem zivilatorischen Leid. Die Menschen sind nicht zufrieden mehr. Die haben keine Sattva mehr. Ihre Lebensqualität hat nicht mehr. Also das ist ein echtes Problem geworden in unserer Zivilisation. Also es ist nicht ein kleines Problem, sondern ein echtes Problem. Deswegen sagt die World Health Organization, dass der große Renner unter den Krankheiten ist nicht eine gewöhnliche Erkältung oder was für ein Wehwehchen hat man mal, also juckende Stellen oder Trockenheit unter der Nase habe ich immer seit Jahren schon. Ne? Das Riesenproblem der Moderne ist einfach mentale Schwierigkeiten. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Depression ist ein Riesenrenner, nicht, der sich unglaublich verbreiten wird. Unter diesen Krankheiten meine ich jetzt die mentalen Krankheiten. So, wenn wir nicht lernen, das zu erkennen, gleichgültig zu werden zu Leid, Glück und Leid, Keshava, dann sind wir verloren im Kali-Yoga. Wir können uns das einfach nicht erlauben, uns mit Negativität zu beschäftigen. Das richtet uns, das bringt echte Krankheiten wie Krebs. Das kommt zum großen Teil, ist das damit verbunden. Und Krebs ist jetzt auch der Nummer eins in den physischen Krankheiten, also der Raffer. Jeder Dritte, habe ich jetzt gehört, wird vom Krebs dahin gerafft. Jeder Dritte. Es ist kein kleines Problem, das ist ein großes. Also, will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt nicht, ich könnte jetzt machen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann würden wir das besser, wir ignorieren das und essen heute Prasadam. Aber so heavy ist das, weil der meint. Ich habe es ja auch gehabt. Ich habe auch, Keshava, in der gibt es 5 Abstufungen. Ich war in der ersten Kategorie, habe das auch gehabt. Und da habe ich gemerkt, halt, ich kann jetzt einfach nicht mehr ein Problemkorb werden, ich sterbe darunter. Nicht, dass Leute Probleme reinwerfen, zack, 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 zack. Es wird natürlich noch so weitergehen, aber ich muss eine andere Einstellung dazu gewinnen. Ich kann mir das nicht so zu Herzen nehmen, dann sterbe ich. Also richtig sterben, und es ist leidvoll, am Krebs zu sterben. Das ist schmerzhaft und man wird ein Pflegefall und so weiter. Braucht Medikamente, kostet viel, ist unangenehm. Nicht? So, deswegen ist es sehr wichtig, dass man erkennt, wo kommt jetzt Leid. Und in meinem Seminar habe ich am Anfang gefragt, was denkt ihr, ist für spirituelles Leben besser? Glück oder Leid? Eine interessante Frage. Glück kann, also es kommt drauf an, habe ich dann geantwortet. Es gibt Leid, was uns total von Krishna wegführt, weil wir einfach nur noch ich, armer Wurm, ich, armer Wurm, ich, armer Wurm, so sind. Ne? Es gibt aber Leid, was uns erinnert, die materielle Welt ist leidvoll, ich wende mich lieber an Krishna. So ist es auch bei Glück. Es gibt Glück, was uns von Krishna weg. Kaffee. Nee, und so. Und da ist man ganz, ganz weg von spirituellen Dingen. Nee? Und es gibt auch Glück, wo man einfach Krishna gegenüber total dankbar ist. Nee? Es kommt also die Antwort auf die Frage, was ist besser fürs spirituelles Leben, ist eigentlich nicht in dieser Dualität drin, Glück oder Leid. Das Beste ist, du erinnerst dich an Krishna in jeder Lebenssituation. Bei Glück und bei Leid. Klingt das nach etwas Bekannten? Das haben wir schon oft gehört, diesen Satz. Interessantes Thema. Okay, aber wenn du interessiert bist, ich gebe ein Seminar. Also mir wurde das klar vor ungefähr einem Jahr, dass Emotionen im spirituellen Leben etwas ganz Wichtiges sind. Ich habe lange gedacht, das gibt es nicht im spirituellen Leben. Aber bin davon überzeugt, dass Emotionen unvermeidbar sind und sogar ganz gut. Es wird richtig in den Bhakti-Schriften gesagt. Wenn du zum Beispiel ein Jnani bist, die versuchen ja Emotionen zu vermeiden, um eben klar Dinge zu erkennen. Dann hast du nicht so gute Chancen in der Bhakti, weil erstmal kannst du nicht Dinge intellektuell verstehen in der Bhakti. Und zweitens geht es ja um Dienst. Und da musst du liebevolle Emotionen haben. Und wenn du jetzt gar keine Emotionen gewohnt bist zu haben, ne? Das ist ja, viele Menschen in unserer heutigen Zivilisation, die sind davon überzeugt, das Beste, um durchzukommen, ist einfach super cool zu sein. Cool heißt in der Ausdrucksweise, dass man einfach nicht hoch und nicht tief wird. Man ist immer so gleichbleibend. Das ist deren Lösung. Cool. Die haben keine Miene. Alles ist das Gleiche für sie. Der coole Mann. Das ist so ein Selbstschutz. Aber die haben noch nichts über die Unvermeidbarkeit von Emotionen gehört, diese Leute. Das ist halt. So, wenn du darüber wissen möchtest, also ich bin jetzt seit einem Jahr am Forschen darüber und gebe jetzt im Radadish, in der Radadish Convention, das in Englisch. Ich habe auch in Goloka Dham darüber ein Seminar gegeben. Das erste Thema war die zerrissene Seele. So sind wir gleich mutig eingestiegen in das Thema. Bei Maya Prabhu geht es um den Bezug zwischen den Äußeren und den Inneren. Die Abhängigkeit davon. Es ist eine gegenseitige Abhängigkeit vielleicht da. Und in dem Zusammenhang geht es auch um das Thema mechanische Ausübung. Also, ich möchte sehr gerne etwas sagen dazu. Ich bin dir sehr dankbar für diese Frage. Da ist natürlich ein großer Zusammenhang und eine gegenseitige Abhängigkeit. Srila Prabhupada hat sich in der theologischen Diskussion nicht darauf eingelassen, die beiden voneinander zu trennen. Also er hatte zum Beispiel gesagt, Service zu tun ist Krishna-Bewusstsein. Man kann nicht sagen, das ist jetzt Äußeres und ich muss noch was anderes machen, um den inneren Weg gehen, zum Beispiel, um Krishna-bewusst zu werden. Er hat das als eine Sache angesehen. Weil für Prabhupada oder in es ist auch nicht nur, es ist nicht, dass Srila Prabhupada damit sich von allen, also er befindet sich ganz sogar in der Tradition. Er hat immer gesagt, hingebungsvolles Dienst bedeutet, den Geist mit einzubringen. Als das wichtigste aller Organe. Er sagte dann einmal, Devotee means the mind. Der Devotee, das bedeutet eben der Mind. Für Prabhupada gab es auch nicht so das, was wir immer machen, ausgespacedes Chanten, wo der Mind nicht involviert ist, sondern wo nur der Mund und die Lippen gehen. Das ist nie Chanten gewesen. Prabhupada sagte, immer wenn du chantest, erinnerst du dich an Krishna. So ist das gedacht, die ganze Übung. Insofern hat Prabhupada niemals zwischen äußeren Tätigkeiten und inneren Tätigkeiten unterschieden, weil für ihn das klar war, so hat es er immer gesagt, es muss beides zusammengehen. Also das ist die wechselseitige Beziehung. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, einen Service tue, sollte ich dabei denken, das tue ich für Krishna. Und zack, ist der Geist und das Hämmern oder was, oder das Kochen oder sagen wir das Fahren im Auto zum Sankirtan-Spot, da ist nicht ein Unterschied zwischen, also da ist der Geist mit drin, der Geist ist dabei. Weswegen mir so wichtig ist, als jemand, der zugegebenermaßen eine bestimmte Mission hat, darüber zu sprechen, dass der Geist beschäftigt wird, ist einfach, weil ich sehe, dass das nicht gemacht wird. Ich sehe so viel Gedankenlosigkeit um mich herum, dass ich manchmal aufgeben möchte. Also so geht es mir. Nicht so viel Äußerlichkeit, weil der Mensch, besonders im Kali Yuga, ist einfach so sehr davon überzeugt, von diesen äußeren Dingen. Das geht so tief. Das geht so wahnsinnig tief. Wie man dasteht, wie man sich kleidet, wie man spricht, wie man auftritt, wie man auf andere wirkt. Unsere ganze Gesellschaft ist verkommen und ist auf diese Ebene gekommen. Ich meine jetzt unsere Gesellschaft, damit beziehe ich mich auf die materialistische Gesellschaft. Und Krishna-Bewusstsein ist eben, versucht da eben einen Gegenpol zu machen. Ich hatte eine interessante Begegnung vor ein paar Tagen mit einem langjährigen Freund, den ich lange nicht gesehen hatte. Ich war damals ja eingeladen in diesem Yoga-Zentrum. Ich möchte jetzt keinen Namen geben. Da gibt es ein riesen Yoga-Zentrum in Deutschland, ein Hochhaus. Die haben 400 Betten, die sie auch regelmäßig belegen. Ein riesen Speisesaal. Daneben ein klein, für die lieber im Schweigen essen, wie das eigentlich gut ist. Nice Zentrum. Die haben einen kleinen Tempel, wo 24 Stunden am Tag das nur ein Mantra gechantet wird, nämlich Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ja, unsere Leute sind da einbezogen. Wenn du da auf den Gängen gehst, wärst du jede 5 Minuten angehalten. Da war so ein Bhajan-Konzert und ich war da eingeladen. Wo komme ich zu dem Atemkurs? Wo komme ich zu dem Yoga-Kurs? Wie komme ich zu dem... Die haben also 5 verschiedene Kurse gleichzeitig laufen. Nicht? Ein auf dem Parkplatz, alles gerammelt voll mit Autos, ein riesen Parkplatz. Und als ich so durch die Gänge ging, bin ich vor Neid gestorben. Warum machen wir das nicht, habe ich so gedacht. Und so. Und bin richtig, richtig elendiglich. Ich bin, als ich dann schließlich zur Bhajan-Halle kam, war ich, vom Missmut konnte ich nur noch auf allen Vieren gehen. Was ist denn los mit dir, Satchinandan Swami? Du bist doch der Glückselige. Ich bin der Gebeutelte im Augenblick. Ne? Habe ich so. Das ging da aber schnell auch wieder vorbei. Also man saß dann da und dann ging das plötzlich los wieder irgendwas, aber durch Krishnas Mercy. Aber dann habe ich später mit einem gesprochen, der dort regelmäßig ist. Und ich habe ihm so gesagt, oh, ich würde so gerne so ein Riesenzentrum haben, wo wir endlich mal die Leute wirklich beeindrucken und wirklich den Leuten helfen können und den Leuten richtig etwas mitgeben können. Und da sagt er, ach, wenn du wüsstest, wie zerrissen das ist, was da für Machtkämpfe sind, was da für Uneinigkeit ist. Ich hatte da mitgemacht, das geht auf keine Kuhhaut, sagt er. Sei froh, dass ihr da in eurem Golokadam sitzt, in eurem Abenteuerprojekt. Da gibt's keine Politics, da geht's um ganz anderes. Wir haben kein Geld für die für die Heizung, wir müssen mehr Holz sägen. Nicht? Seid froh, dass ihr diese Themen habt, die nicht schlimm sind für den Geist. Nicht? Das kann man ja lösen. Man geht einfach in den Wald und holt sich Holz, nicht? Im Winter. Seid froh, dass ihr miteinander gut auskommt, dass ihr gute Beziehungen habt. Das ist viel spiritueller, sagte mir, und mein Herz wurde dann besänftigt, weil ich kenn ja das, wie das ist, wenn da Politik sind, wie unausstehlich das ist, wo jeder also Flucht nehmen möchte. Also das ist so ein anderes Beispiel dafür, wie diese äußeren Zurschaustellung. Es war jetzt mein Freund, der chantet auch manchmal Hare Krishna und so. Das ist ja heute schon Mode geworden, Hare Krishna zu chanten. Wir sind nicht mehr die Einzigen, die das erkannt haben. Also da gibt's, ich meine, ist auch nicht will ich jetzt nichts zu sagen, die anderen Gaudiya Vaishnavas, die das auch wissen, weil sie Chaitanya Mahaprabhu folgen. Ich meine, es sind ganz normale Leute. Ihr sollt mal sehen, wenn wir jetzt in Köln kommt, auch ein guter Freund von mir, dieser Krishna Das mit der dunklen Stimme. Oh, nicht? Und wir, ihr sollt mal sehen, der chantet nur, fast nur Hare Krishna. Jedenfalls in Berlin, als ich da war, hat er nur Hare Krishna gechantet. Und die singen mit wie nur irgendwas. Das ist eine Stärke. Deswegen finde ich es immer gut, jeder Tempel sollte einen Bhajan-Band machen, wie nur irgendwas. Ne? Also richtig, die das gerne mögen und die Tempel inspirieren können. Und na, aber ich wollte nur sagen, mir fiel da so auf, dass dies rein mechanische und so, wenn das Herz nicht stimmt, dann ist das nicht gut. Nicht? Also da zum Zentrum hätte ich keine Lust, in sowas zu sein, was ein Riesenerfolg ist. Aber was, wenn das jetzt so stimmt, wie er mir das gesagt hat, ich habe jetzt nur diese, ich habe es aber auch von ein paar anderen gehört, die gesagt haben, oh. Aber es geht uns ja nicht um andere, was die richtig oder verkehrt machen. Wir müssen sehen, wie wir lernen können, das Richtige anzunehmen und das Verkehrte zu vermeiden. Also wir müssen selber klarkommen. Und da denke ich, ist das Innere sehr wichtig. Man kann einfach Krishna-Bewusstsein zum Beispiel mechanisch ausüben, äußerlich, und man ist dann nach 20 Jahren nicht sehr weit und lässt es dann vielleicht sogar fallen, weil das Herz nie mitgegangen ist. Und wenn das Herz nicht zufrieden ist, Mangemeier, dann wir wissen, was passiert. Dann will man seine Zufriedenheit woanders hin haben. Man muss ja zufrieden sein, sonst hält man es ja nicht aus unter der Haut. Ne? Das ist ein Riesenthema, finde ich, für jeden von uns. Wie kann jeder von uns emotional im spirituellen Leben zufrieden werden? Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht auch Dinge tun können, das ist sehr wichtig im heutigen Kontext zu sagen, wo der Mensch zum Beispiel mal eine Fahrradtour braucht oder so ganz normal zum Schwitzen in die Sauna oder dass man mal ein bisschen rumhängt und ein normales menschliches Zeug bespricht. Das ist wichtig, aber wir müssen unbedingt sehen, dass wir eine spirituelle Zufriedenheit haben im Herzen, dass das innen ist. Sonst haben wir keine andere Wahl. Wir werden gezogen werden von der materiellen Energie zur materieller Sinnbefriedigung. Das lässt sich nicht vermeiden. Gut, jetzt habe ich auf die Uhr geschaut. Wir haben heute ein Sonntagsfest wieder. Es wird bestimmt wieder gerammelt voll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir einige Präparationen noch machen. Vorbereitung. Wann fangen wir eigentlich an? Um 3.30 Uhr doch, nicht? Oder? Um 15 Uhr schon. Super, dass es dann nicht so spät wird. Schön. 15 Uhr. Wir wollten heute Dias von der letzten Südindien-Tour zeigen. Die sind ganz, ganz fantastisch. Sehr schöne Tempel haben wir gesehen und viele Dinge erlebt. Gut. dann wünsche ich euch einen nicen Tag im Service. Ich werde heute Morgen ein paar Anrufe machen und preachen und vielleicht alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi, Hari Hari Bol.